NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
22. Juni 1767. Der Geburtstag des Gelehrten und Staatsmanns Wilhelm von Humboldt.
An Ihre Königliche Majestät. Es wird befremdlich erscheinen, dass ich im gegenwärtigen Augenblicke einen Plan zur Sprache zu bringen wage, dessen Ausführung ruhigere und glücklichere Zeiten vorauszusetzen scheint.
Berlin, Mitte Juli 1809. Nach der verlorenen Schlacht bei Jena und Auerstedt liegt Preußen am Boden. Die Hauptstadt ist nur noch französische Provinz, abhängig von Paris. Der Direktor der Sektion des Kultus und öffentlichen Unterrichts richtet einen Appell an König Friedrich Wilhelm III. Preußen soll ein Zeichen setzen, auch für die deutschen Kleinstaaten.
Das Vertrauen, das ganz Deutschland in Bezug auf wahre Aufklärung und höhere Geistesbildung auf Preußen setzt, ist durch die unglücklichen Ereignisse womöglich noch gestiegen. Sehr viel hat zu diesem Vertrauen der Gedanke der Gründung einer allgemeinen Lehranstalt beigetragen.
Es ist der 32-jährige Wilhelm von Humboldt, der schreibt. Und er schreibt aus eigener Erfahrung, denn er weiß, was Bildung vermag. Am 22. Juni 1767, heute vor 250 Jahren, wird er in Potsdam als Sohn einer preußischen Offiziersfamilie geboren. Der Vater stirbt früh und Wilhelm zieht sich zurück in die Welt der Bücher.
In meinem 12. Jahre gewann ich durch die Lektüre der alten Geschichte auf einmal Geschmack an Literatur und Wissenschaft. Ich saß jetzt fast immer bei meinen Büchern und war äußerst arbeitsam.
Eine öffentliche Schule hat Wilhelm von Humboldt nie besucht. Die hochgebildete Mutter bestimmt für ihn und seinen Bruder Alexander eine Ausbildung durch Hauslehrer. Unter ihnen die fortschrittlichsten Geister der deutschen Aufklärung. Manfred Geier, Humboldt-Biograf.
Das 18. Jahrhundert denkt ja grundsätzlich immer über die Bestimmung des Menschen nach, stellt also die allgemeine Frage, was ist der Mensch? Und Wilhelm von Humboldt geht davon aus, dass der Mensch eine Disposition hat, eine Fähigkeit, frei zu denken und seine eigenen Gedanken zu entwickeln. Das bedeutet auch, Energie zu haben, um die Schwierigkeiten des Lebens, mit denen ja jeder zu kämpfen hat, zu bewältigen, sich nicht in Passivität, Lethargie und Verzweiflung zurückfallen zu lassen, sondern mit Energie und Kraft die eigenen Probleme in den Griff zu bekommen.
Und diese persönlichen Erfahrungen macht Wilhelm von Humboldt nun, in der Krise Preußens, zur Grundlage einer Bildungsreform. All seine umständlich kratzfüßigen Worte haben ein Ziel, die Gründung einer Universität. Ein Wiederaufbau durch Bildung.
Wenn Euer Königliche Majestät nur mehr diese Einrichtung feierlich bestätigen, so würden Sie einen neuen Eifer und neue Wärme für das Wiederaufblühen Ihrer Staaten erregen.
Die Förderung der Wissenschaft als Zeichen für den Neuanfang, meint Humboldt, sei gerade nun wichtig,
wo ein Teil Deutschlands vom Kriege verheert und ein anderer in fremder Sprache von fremden Gebietern beherrscht wird.
Und der König? Der soll ausgerufen haben:
Das ist recht, das ist brav.
Und hinzugefügt:
Der Staat muss durch geistige Kräfte ersetzen, was er an physischen verloren hat.
Es hat dann doch noch etwas gedauert, bis die Berliner Universität als erste moderne Hochschule überhaupt ihre Arbeit aufnahm. Aber wo immer bis heute auf der ganzen Welt eine Universität gegründet wird, sie wird es im Geiste Wilhelm von Humboldts, der viele Talente besaß, der aber vor allem mit seiner preußischen Bildungsreform Epoche machte.
Die hauptweltgeschichtliche Tat, das ist die Gründung der Universität.
Professor Jürgen Trabant, Sprachwissenschaftler.
Und das ist deswegen so wichtig, weil ja vorher die Universitäten keine Forschungsanstalten waren. Das waren Schulen und da wurde bekanntes Wissen gelehrt, aber es wurde nicht zusammen mit den Studenten die Forschung studiert. Also das ist wirklich neu.
Die Idee, die dahinter steht, ist, dass die Universität nicht eine Fachhochschule ist, die eine spezielle Ausbildung organisiert für einen bestimmten Beruf, sondern dass sie ein Ort ist, in dem man seine geistigen Kräfte möglichst frei und vielfältig entfalten kann.
Und mitten in dieser Diskussion sind wir heute wieder. Soll die Hochschule wirtschaftsnah für einen Beruf qualifizieren oder den Menschen umfassend bilden? Können wir uns im globalen Wettbewerb Wissen weiter leisten, das nicht unmittelbar ökonomisch verwertbar ist? Oder brauchen wir diese Breite in der Bildung in unübersichtlichen Zeiten vielleicht besonders dringend?
Forschung und Lehre in der Kombination ist das Identifikationsmerkmal der Europäischen Universität seit 200 Jahren.
Julian Niederrümelin, Philosophieprofessor aus München und ehemaliger Kulturstaatsminister.
Das Auffällige ist, dass die Bildungsreformen der Vergangenheit, das bekannteste Beispiel ist das frühe 19. Jahrhundert mit Wilhelm von Humboldt und den ganzen Bildungsreformen, dass das ganz klares Ziel hatte, nämlich die Autonomie, die Freiheit des Individuums. Das war ein bisschen überzogen und idealistisch überhöht, aber das war wenigstens ein philosophisch fundiertes Konzept. Und wir haben jetzt relativ hektische Bildungsreformen hinter uns. Manche Studiengänge sind dermaßen schmalspurig geworden, dass man guten Gewissens eigentlich sie nicht mehr vertreten kann.
Wilhelm von Humboldt will breit und umfassend bilden. Im Zentrum steht nicht der praktische Nutzen der Bildung, sondern die geistige Entfaltung des Einzelnen. Als Erbe eines großen Vermögens kann er ganz ohne wirtschaftlichen Zwang den Menschen ins Zentrum stellen. Er studiert noch unter Anleitung des Privatlehrers mit seinem Bruder Alexander in Frankfurt an der Oder und in Göttingen, lernt Schiller und Goethe kennen und macht sich früh Gedanken übers große Ganze.
In dem ersten politischen Werk über die Grenzen der Wirksamkeit des Staates kommt der berühmte Satz, dass das Ziel des Menschen die Ausbildung der proportionierlichsten Kräfte sei. Und das bedeutet nämlich, dass das Individuum alles das, was in ihm angelegt ist, entfaltet. Und er selber gestaltet ja auch sein Leben nach diesem Bildungskonzept. Er versucht, sich zu bilden, Sprachen, Philosophie, Kunst und so weiter. Also diese Bildung ist für seine eigene Lebensgestaltung zentral. Und dann überträgt er das dann auch in seine Bildungsreform, die er ja dann nach der Niederlage Preußens realisieren kann.
Die Vorbilder dafür findet Wilhelm von Humboldt in der Antike und in der Revolution.
Griechenland ist für Humboldt zweifellos die höchste Entfaltung der menschlichen Kultur. Und das wiederholt sich gewissermaßen jetzt nochmal in moderner Form im nachrevolutionären Paris. Und da beobachtet er mit großem Interesse die politischen Entwicklungen. Frankreich ist eine Republik. Er besucht das Parlament und schaut sich alles genauestens an, wie das funktioniert. Und er schaut sich die neuen wissenschaftlichen Institutionen an und die neue Akademie, die eine offene, diskutierende war. Und die ist bestimmt einer der Gründe für sein Konzept von Universität dann. Denn auch die Universität, die er in Berlin begründet, soll auf der Diskussion, auf dem gemeinsamen Besprechen von Erkenntnissen beruhen.
Doch bevor Wilhelm von Humboldt in Berlin zum Bildungsreformer wird, heiratet er die Tochter des preußischen Kammerpräsidenten Caroline von Dache-Röden und wird preußischer Gesandter am Heiligen Stuhl in Rom. Ein Posten, der ihm viel Zeit lässt zum Studium der Antike. An Johann Wolfgang von Goethe schreibt er:
Rom ist der Ort, in dem sich für unsere Ansicht das ganze Altertum zusammenzieht. Es ist ein gewaltsames Hinreißen in eine von uns nun einmal als edler und erhabener angesehene Vergangenheit. Eine Gewalt, der selbst, wer wollte, nicht widerstehen kann.
Und noch eine Gewalt gibt es, der selbst, wer wollte, nicht widerstehen kann.
Humboldt hat sich ja selber ganz intensiv beobachtet und darüber auch geschrieben, was ihn anmacht. Und Humboldt mit einer überschüssigen Sexualität, das muss man einfach auch sagen, und einer etwas merkwürdigen Sexualität, sucht durchaus auch jenseits der Ehe nach sexueller Befriedigung.
Merkwürdige Sexualität?
Ich geniere mich fast. Da hat er gesagt, ja, also die Lust erregt sich in mir, wenn ich eine stark arbeitende, kräftige Frau sehe. Das ist schon interessant und durchaus von Humboldt selbst auch in Tagebüchern und Briefen beschrieben. Das ist kein Geheimnis. Und insofern ist Humboldt auch interessant, weil er das Subjekt oder die Individualität auch in sich sucht und uns zu Freud führt in der Selbstbeobachtung der eigenen Sexualität.
Der Adel lebte durchaus auch libertin. Es ist nicht so, dass sie eine standardisierte bürgerliche Ehe führten. Es gab eben auch gemischte Gesellschaften, wo man sich sehr freizügig nicht nur miteinander unterhalten konnte, sondern auch sich dem Eros überließ.
Und das ist eben auch interessant, dass das geklappt hat bei den beiden. Caroline war immer höchst verliebt in verschiedene Männer. Das fand nicht hinter dem Rücken von Wilhelm statt, sondern sie hat diese oft nicht sehr lange anhalten, aber sehr intensiven Beziehungen zu anderen Männern durchaus gelebt. Das halten aber beide aus. Das ist das Wunder dieser Gemeinschaft.
Die Gemeinschaft von Wilhelm und Caroline ist auch für die Zeitgenossen ein Wunder. Das Ehepaar ist berühmt. Die Zeitschriften berichten über die Humboldts, die in ihren Salons die Geistesgrößen der Zeit versammeln. In Rom, wie später in Berlin und Wien. Und auch im Verhältnis von Mann und Frau geht es für Humboldt um die Bildung. Denn die gibt es eigentlich nur, wenn aus zwei Elementen ein neues wird.
Das ist für ihn eine Tatsache, dass die Entwicklung von allen Lebewesen über das Prinzip von Männlichkeit und Weiblichkeit funktioniert und dass auch ein Bildungsprozess natürlich immer einen Zeugungsprozess voraussetzt. Und das überträgt Wilhelm von Humboldt auf so viele verschiedene Phänomene bis hin zur Sprache.
1809 folgt Wilhelm von Humboldt widerwillig seiner Berufung zum Direktor für Kultus und kehrt aus Rom nach Berlin zurück. Neben der Gründung der Universität geht es ihm auch um die Reform des Unterrichts an öffentlichen Schulen. Humboldts neu geordnetes Bildungssystem soll von der Elementarstufe über das Gymnasium zur Universität führen, mit einer bis heute üblichen Prüfung der Hochschulreife. Auch die Lehrerausbildung will er vereinheitlichen und die Schule zu einem Ort machen, an dem alle gemeinsam ihre Kräfte entwickeln. In seinem Schreiben an den König heißt es:
Es gibt schlechterdings gewisse Kenntnisse, die allgemein sein müssen. Und noch mehr eine gewisse Bildung der Gesinnungen und des Charakters, die keinem fehlen darf. Jeder ist offenbar nur dann ein guter Handwerker, Kaufmann, Soldat und Geschäftsmann, wenn er an sich und ohne Hinsicht auf seinen besonderen Beruf ein guter, anständiger, seinem Stande nach aufgeklärter Mensch und Bürger ist.
In den Texten zur Bildungsreform denkt er immer auch an die Bildung der unteren Schichten. Und dann gibt es ja das berühmte Diktum von ihm, dass er sagt, auch ein Handwerker kann Griechisch lernen. Das ist sozusagen für jeden Menschen wichtig. Und da ist es ganz klar, dass auch seine Sprachwissenschaft einen Bildungshorizont hat.
Bis dahin nämlich hat man die Sprache immer nur als Kommunikationsmittel betrachtet, nicht aber als System, das auch das Denken bestimmt. Sprachwissenschaftler Jürgen Trabant.
Der Mensch denkt und diese Gedanken, die kommuniziert er dann mit Lautzeichen. Das ist seit Aristoteles so und das denken die meisten Leute auch heute noch so. Aber was Humboldt sieht und denkt, ist, dass die Menschen in ihren Sprachen verschieden denken.
Und die Sprachwissenschaft wird zur Altersleidenschaft Wilhelm von Humboldts. Nachdem er, unzufrieden mit der Umsetzung seiner Ideen, den Staatsdienst quittiert hat, widmet er sich der Sprachforschung und wird eine Koryphäe auf dem Gebiet, meint Humboldt-Biograf Manfred Geier.
Er ist der bestinformierte Sprachwissenschaftler und er sammelt Sprachen aus allen Kulturen, von der Südsee bis nach Südamerika. Und er will alle diese Sprachen miteinander vergleichen, untersuchen, um das allgemein Menschliche der Sprache auch herauszufinden.
Das hat damit zu tun, dass Europa die Sprachen der Welt entdeckt hat, vor allem in der Begegnung mit Amerika. Merkt, dass es nicht leicht ist, zum Beispiel die wunderbaren Lehren des Glaubens auf Nahuatl, Otomi oder Quechua zu sagen. Die grammatischen Kategorien sind andere, aber auch die Wörter enthalten andere Inhalte. Das heißt, man hat gemerkt, dass an den Sprachen Denken hängt. Die Aufgabe der Sprachwissenschaft ist von da an, den menschlichen Geist zu erforschen.
Was ist der Mensch? Diese Zentralfrage der Aufklärung steht auch über dem Werk von Wilhelm von Humboldt. Auf vielen Gebieten hat er versucht, einer Antwort näher zu kommen. Als Sprachwissenschaftler, als Diplomat, der dann von 1810 an am Wiener Kongress teilnahm und als mitunter schamloser Beobachter seiner eigenen Person. Was ist der Mensch? Humboldts Antwort wäre wohl diese: Ein Wesen, das sich selbst entwickeln kann, ein ganzes Leben lang und das dazu auch verpflichtet ist.
Was verlangt man von einer Nation, einem Zeitalter, von dem ganzen Menschengeschlecht, wenn man ihm seine Achtung und seine Bewunderung schenken soll? Man verlangt, dass Bildung, Weisheit und Tugend so mächtig und allgemein verbreitet als möglich unter ihm herrschen, dass es seinen inneren Wert so hoch steigern, dass der Begriff der Menschheit, wenn man ihn von ihm als dem einzigen Beispiel abziehen müsste, einen großen und würdigen Gehalt gewönne.
Ich sehe ihn immer noch als eine Art Vorbild, das der eigenen Lebensintensität Orientierung geben kann.
Die proportionierlichste Ausbildung ist doch nach wie vor etwas, was wir uns alle wünschen. Eine Rundum-Ausbildung, ich denke, das kann nicht veralten.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Biesler an Wilhelm von Humboldt, der heute vor 250 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.